Ja, hallo Ben, herzlich willkommen zu unserem Interview im Rahmen des vierten Innovationssymposiums, was wir dieses Jahr aus gutem Grunde online machen werden. Das heißt, wir werden uns leider nicht live sehen im September, aber ich freue mich umso mehr, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst heute, um mit mir so ein Corona-Update zu machen. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal so mitten in der Corona-Phase miteinander gezoomt und uns schon mal ausgetauscht. Und jetzt ist schon wieder viel passiert seitdem und jetzt hat die so der Titel natürlich des Symposiums hat sich jetzt auch ein bisschen Richtung Corona entwickelt. Wir wollen mal ein bisschen auf das Thema Innovation gucken. Ist Corona jetzt wirklich ein Innovationsbooster oder aber ist die Tendenz doch so ein bisschen Bounce back to normal oder gibt es ein echtes Bounce forward? Und wie sieht es so in deiner Erfahrung aus? Was kriegst du gerade so mit in deiner spannenden Schnittstelle als Doktor der Biologie, wenn ich mich ja?
Richtig, ja,
Genau,
genau.
in der Schnittstelle zu angewandter Improvisation und Resilienz. Und das ist natürlich ein ganz spezielles Steckenpferd, was dich da bewegt, was uns auch verbindet. Und ja, und als Partner des Resilienzforums und auch der Stiftung wird es Zeit, dass wir uns wieder dazu austauschen. Genau.
Ja.
Und für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, starte doch einfach mal, stell dich kurz vor und erzähl noch mal ein bisschen, was du so machst und womit du dich beschäftigst.
Dankeschön, Ella. Ja, ich freue mich dabei zu sein. Danke, dass du mich interviewst für diese kurze Zeit. Mein Name ist Ben Hartwig. Ich komme aus der Nähe von Hamburg, aus einem kleinen Dorf, aus einer Bäckerfamilie und habe dann studiert, später in Hannover Biotechnologie, Pflanzenbiotechnologie und dann war ich im Max-Planck-Institut in Köln und habe mich mit Genetik und Epigenetik beschäftigt. Und das war auch tatsächlich der Einstieg zur Resilienz. Das Buch von Dr. Christina Berndt mit dem Titel Resilienz war für mich sehr spannend, weil sie auch ein paar epigenetische Themen angesprochen hat. Also Epigenetik ist die Brücke zwischen Außen und Innen. Ne? Wie beeinflusst die Außenwelt unsere Genexpression und wie wir auch tatsächlich sind, funktionieren. Und das hat mich sehr interessiert. Und da hat dann halt auch meine Arbeit angefangen. Also tatsächlich kam es aus der Wissenschaftsecke. Ich habe zu der Zeit schon viel Improvisationstheater gemacht, war als Comedian unterwegs mit der Springmaus in ganz Deutschland. Und dann kam es dazu, dass ich angefangen habe, selber Trainings zu geben. Und das hat auch im Wissenschaftsbereich stattgefunden dann zuerst.
Ja,
Genau.
wunderbar. Was für eine schöne Geschichte auch.
Ja.
Das ist dieses schöne Crossover und diesen interdisziplinären Ansatz, der ja weiß ja, dass mich das sehr fasziniert und ich glaube, dass wir das auch brauchen, diese Diversität auch im Blick auf das Thema Resilienz. Und ich frage dich mal ganz am Anfang vielleicht einmal so aus der Ecke als ja, aus deiner Fachrichtung her. Wenn du jetzt mal so diese Zeit mit Corona betrachtest, den Menschen, Außeneinwirkungen, Improvisation, Resilienz, was ist denn da so aus deiner subjektiven Brille heraus, aus deiner aber auch Forscherbrille heraus, was ist denn da jetzt gerade eigentlich passiert mit den Menschen?
Also was ich sehe, ich habe jetzt viele Einzelcoachings gemacht, auch zwischendurch, und da ist es immer ein bisschen echter als in der Gruppe, tatsächlich auch online. Im Raum ist es was anderes mit den Menschen, aber jetzt online ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ich kriege weniger mit. Und das liegt nicht nur an meiner eigenen Aufmerksamkeit, die ja immer geteilt ist durch die vielen Bildschirme und die vielen Orte, in denen die Menschen, an denen die Menschen sitzen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass die Bereitschaft, sich zu öffnen in so einer Online-Gruppe, ist geringer. Und deswegen finde ich die Einzelcoachings spannend, weil da haben sich Menschen ganz stark geöffnet unter Umständen und auch mir sehr viel über ihre emotionale Welt erzählt. Und da habe ich das Bild gewonnen, dass mit den Leuten, mit denen ich arbeite, dass die sehr an der Grenze sind, oft emotional. Und dass sowohl kleine Dinge, ja, kleine ist immer subjektiv, aber kleinere Dinge, die sie sonst vielleicht nicht aufgeregt haben im Alltag, jetzt größere Dinge angeschoben haben und große Dinge, die passiert sind, noch mal heftiger eingeschlagen sind auf die Leute. Und das ist mir schon aufgefallen, eine stärkere Emotionalität in den Einzelgesprächen, stärkere emotionale Reaktionen dann auch. Und gleichzeitig aber auch habe ich gemerkt, dass vieles auch geht bei Leuten. Also dass viele auch eine Chance gesehen haben in ganz anderen Bereichen, die sie dann genutzt haben. Ne? eine Klientin zum Beispiel konnte wieder mit ihrer Familie vereint sein. Sonst leben die getrennt, beruflich gesehen einfach, und das hat sie sehr belastet. Und da hatte es einen positiven Effekt jetzt. Also es ist, man kann es wie immer bei der Resilienzarbeit nicht über einen Kamm scheren.
Ja, ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige Beobachtung. Wir haben ja auch im Mai mit der Trainerausbildung online angefangen. Mhm. Und was da ganz spannend war, wir haben jetzt gute 30 Teilnehmer durch den Lehrgang geführt. Mhm. Und was, glaube ich, ein ganz großer Tenor war bei allen Teilnehmern, dass dieses Zusammenkommen, dieses im Netzwerk sein, sich austauschen, Gesprächspartner zu haben. Also abgesehen davon, dass sie auch jetzt fachlich nochmal durch einen begleiteten Prozess gehen konnten, aber auch sich austauschen konnten, dass es als sehr, sehr wirksam, sehr heilsam auch wahrgenommen wurde, in der Zeit nicht allein zu sein, den ganzen Transformationsthemen auch nicht allein zu sein, Unterstützung zu finden. Und da hat sich wieder viel von der Resilienzforschung gezeigt, wie wichtig das ist, sich regelmäßig zu treffen, eine Möglichkeit zu haben, über diese Dinge zu reden. Und ich weiß so von den Hintergründen, dass in den Breakout-Sessions wirklich da eine große Offenheit war, auch sich über persönliche Dinge auszutauschen, dass man sich dann auch nach oder auch zwischen der Ausbildung immer wieder auch in den Peer-Gruppen viele getroffen hat. Also das, was du auch gerade so beschrieben hast, diese Wichtigkeit, sich auszutauschen, über Gefühle, über die Verarbeitungsprozesse zu sprechen, ist enorm wichtig gerade. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch klar, wenn wir mit Trainern, Beratern arbeiten, auch eine sehr, wie soll man sagen, eine Zielgruppe, die sehr vertraut ist, auch im kollegialen Gespräch. Aber es zeigt mir eigentlich nochmal mehr, dass wir wirklich auch das Angebot für Menschen in der Zeit jetzt auch noch während Corona, nach Corona definitiv ausbauen müssen.
Ja.
Ja, ist das auch so? Ja. Würdest du auch sagen, dass jetzt wir echt aufpassen müssen, dass wir nicht zu schnell, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich so ein bisschen die Gesellschaft auch oder die Unternehmen oder auch die zuständigen Verantwortlichen nicht zu schnell wieder in den Back-to-Normal-Zustand gehen?
Ja, es ist, glaube ich, jetzt bei vielen Menschen auch die Frage im Kopf, was ist denn normal? Mhm. Also was ist denn normal jetzt für mich? Und das ist in vielen Gesprächen aufgetaucht, die ich jetzt hatte. Also oft ist es so gelaufen in meinen Trainings, dass ich so 12 bis 16 Leute dann im Gruppentraining hatte und dann immer noch mal die Möglichkeit im Nachgang mit so 80-90% der Teilnehmer habe ich dann noch Einzelcoachings geführt. Und da kam immer wieder ein Thema besonders in den Vordergrund und das war das Rollenverständnis. Wer bin ich denn und was mache ich hier und warum mache ich das? Also ganz existenziell die Frage, jetzt sind wir alle im kollektiven Burnout, haben eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Gut, auch wieder völlig subjektiv, andere hatten viel mehr Arbeit, aber die meisten. Und da kam dann die Frage auf, das, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, ist es überhaupt das, was ich machen will? Und da gab Corona jetzt vielen Menschen die Möglichkeit, da nochmal von außen drauf zu gucken. Und da war dann auch viel meiner Arbeit eigentlich, wo es tatsächlich wieder um Werte ging und um das Rollenverständnis und eigentlich das, was hinter den Emotionen liegt.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass die Bereitschaft zurückzugehen da ist? Oder auch, also bei mir ist der Eindruck ganz klar, dass, also eigentlich bei allen, mit denen ich gesprochen habe, keiner mehr zu dem alten Zustand zurückkehren möchte.
Wow, ja. Also ich arbeite... Ja,
vielleicht noch die Sehnsucht danach ist, natürlich suche ich wieder einen Job und ich suche wieder eine Orientierung, ich suche auch wieder ein geordnetes, geordnete Strukturen, das schon, aber auf dieser tiefen persönlichen Ebene. Mhm. Wenn es um Werte geht, wenn es auch vielleicht um vorher die Wahrnehmung von Grenzüberschreitungen geht, von vielleicht auch sogar Missbrauch in der einen oder anderen Form, wie auch mit Menschen in der Wirtschaft zum Teil auch umgegangen wird, dass da wenig Bereitschaft war zu sagen, ich will da nochmal zurück, sondern dass ich bei vielen wirklich diesen Moment gelebt habe, okay, auch wenn ich diesen Kompromiss jetzt vielleicht für eine Zeit lang gehen muss, aber wenn mir das Unternehmen oder die Strukturen nicht wirklich was Neues anbieten, dann werde ich weiter nach vorne gehen
und weiter suchen. Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also ich habe es oft erlebt, dass jetzt schon Leute nach vorne denken. Mhm. Also ich hatte viele Gespräche, die dann plötzlich in die Richtung gingen, wohin bewerben wir uns denn jetzt? Oder was ist denn jetzt der Wechsel? Also das habe ich oft wahrgenommen. Ja. Ich muss dazu aber sagen, ich arbeite viel mit Menschen, die in sehr sicherheitsorientierten Bereichen arbeiten. Und da ist es oft so, dass ich dann auch Menschen finde, die für, also die sagen, okay, das ist jetzt vielleicht schwierig und das ist eine Krise und so weiter, aber mein Job gefällt mir so gut, also hat so viel Positives auf der anderen Richtung, dass ich auf jeden Fall da noch nicht so erschüttert bin, dass ich da nicht wieder hin zurück will. Und auch da wieder, ja, es zeigt sich einfach jedes Mal, dass Resilienz eine ganz persönliche Qualität ist, bei uns allen. Also sowohl biologisch als auch dann von den Wünschen her, von den Werten her, ja, und auch von der vom Stress her, was die Menschen bewegt und wo sie eigentlich überhaupt keinen Stress haben. Ich habe auch Leute erlebt, die haben gesagt, das ist jetzt für mich gar nicht neu. So, also mich stresst die Krise und die Corona-Krise per se überhaupt nicht. Also für mich verändert sich nichts. Das, was mich stresst, ist, dass alle anderen um mich rum plötzlich gestresst sind. Also das, dann war es plötzlich auf so einer Metaebene. Ja. Ja. Und das war auch interessant, ja, zu merken, zu sehen. Aber ich denke schon, das ist jetzt so groß und wird uns noch so lange beschäftigen, dass es kein Zurück, wie wir es kennen, geben wird. Einfach aus dem Grund, dass sehr große Unternehmen jetzt ja auch schon, wie Google und Twitter gesagt haben, zum Teil Mitarbeiter können jetzt immer von zu Hause arbeiten. Mhm. Ja. Oder zumindest bis 2022. Und bei mir sind Kollegen, die jetzt auch sagen, ja, Großveranstaltungen werden gerade von 2021 auf 2022 verschoben. Und dann ist die Zeit so lang, dass uns das forciert, einfach auch umzudenken.
Ja, und ich glaube, dass das auch wichtig ist, wenn man auch nochmal auf die Natur schaut, wie viel Zeit brauche ich, um wirklich einen neuen Habitus zu entwickeln, neue Einstellungen zu entwickeln, Neues auch zu lernen. Und ich habe auch gemerkt, so die ersten 3 Monate war ich selber auch persönlich extrem damit beschäftigt, erstmal auch zur Ruhe zu kommen und auch wieder zu lernen, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Ich persönlich war extrem dankbar, dass diese Reiserei, also all diese Dinge, die man auch latent gestresst haben, dass das erstmal zur Ruhe kommen konnte, das System. Und ich bin auch immer noch dabei, das immer noch zu genießen und finde das im Moment ehrlich gesagt auch ganz schön, die Perspektive zu haben, dass jetzt bis, also mindestens mal Mitte 21 wir auch ganz wenig nur Präsenz planen. Und das ist auch ganz gut. Und die Trainer oder auch mein Hauptarbeitsbereich ist ja nun mal auch in der Ausbildung, in der Zertifizierung. Und die machen da alle gerade super mit. Wir haben, wenn dann wirklich, gucken wir, dass wir in Kleingruppen arbeiten, dass wir das schon im Teamkreis wieder machen, so wie wir damals angefangen haben im Grunde genommen, ja. Also auch diese Suche wieder nach einer wirklich tiefen Auseinandersetzung mit dem Thema, das spüre ich gerade enorm, was ich ganz wunderbar finde. Und auch wirklich zu gucken, lass uns diese neuen Möglichkeiten wirklich integrieren. Mhm. Und das bietet uns Freiheiten, das bietet uns neue Möglichkeiten. Und da spüre ich gerade eine große Annahme eigentlich auch von einer Kombination aus, ja, lasst uns zum Thema Technik ein Stück weit mehr Ja sagen als vorher. Und gleichzeitig lasst uns aber auch zum Menschlichen wieder ein Stück weit mehr Ja sagen. Und auf Qualitäten wieder schauen. Und ich finde das eine ganz schöne Entwicklung, die wir da gerade so erleben. Und mit den Kunden finde ich auch, da ist eine gute Range da von, hey, wir haben jetzt gelernt, wir stellen wirklich um, wir geben den Mitarbeitern jetzt mehr Möglichkeit zur Selbstorganisation, wir entwickeln gerade eine neue Vertrauenskultur und meinen das auch wirklich ernst. Und erlebe auch teilweise Firmen, die jetzt im Moment erst nochmal versuchen, wieder richtig zurückzugehen an den Start und auch das Homeoffice wieder gerade völlig streichen und die ganze Flexibilität, die da war, auch wieder wegnehmen. Aber ich glaube, das wird auch nur eine Übergangszeit sein. Denn wenn man das jetzt wirklich intern noch ein bisschen diskutiert, dann sieht man auch man sagt immer so schön, in dem Kampf um Mitarbeiter, dass da jetzt, glaube ich, auch das Thema Homeoffice 1-2 Tage die Woche jetzt für viele auch ein neues Selbstverständnis geworden ist. Geht ja auch nicht für jeden Job, aber da, wo es möglich ist, dass es dann auch gesucht wird oder auch zur neuen Lebensqualität mit dazu gehört. Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall was an der Stelle.
Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall war. Ich merke allerdings, wenn ich mit Eltern spreche, gerade mit kleinen Kindern zu Hause, dass da dadurch auch schon wahnsinnig viel mehr Stress entstanden ist. Ja. Also noch eine Sache mehr zu balancieren. Mhm. Und ja, das sehe ich halt in meiner eigenen Familie auch im Umfeld, dass das eine Sache ist, wo jetzt auch nochmal neu drüber geredet wird. Ne? Ich weiß nicht, wie stark es verankert ist über Kulturen, aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das ist noch sehr stark, dass die Mutter sich viel kümmert um die Kinder, auch wenn beide Elternteile arbeiten. Mhm. Und auch da passiert gerade was. Mhm. Also beim Rollenverständnis Eltern. Ne? Wir sind jetzt beide zu Hause, wir haben beide was zu tun. Und was macht das jetzt mit uns als Paar? Und das finde ich auch schön zu sehen. Ja,
ja, da kriege ich gerade auch ja, viele spannende Rückmeldungen. Aber man mhm. merkt, glaube ich, auch dort nochmal so zum Thema Resilienz in den Systemen, ob es jetzt ein Familiensystem oder auch ein Unternehmenssystem ist, mhm. wo man vorher so ein bisschen einen blinden Fleck hatte zu diesen Themen und viele Auseinandersetzungen vor sich hergeschoben hat,
ja.
Wo man, sage ich mal, die Grundthemen nicht gut geklärt hatte, Rollenverständnis, Regenerationszeiten, Wertschätzung, aber auch natürlich ein bisschen Rollenverteilung. Und wenn es nur die Wertschätzung ist von Lehrer zu Unterricht und Eltern, also da merke ich gerade, wie viele jetzt wieder die Lehrer zu schätzen wissen. Mhm. Ne? Und wichtig das eigentlich ist, dass man Kinder in den Kindergarten bringen kann,
Total.
In die Schule bringen kann. Und da merke ich auch, oh ja, da wissen wir jetzt eigentlich wieder, was das bedeutet. Da entsteht für mich ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht auch der Berufsstand dort wieder ein bisschen mehr wertgeschätzt wird oder auch mhm. Pflegeberuf oder auch sämtliche Berufe, die jetzt gerade wirklich so unglaublich gefragt sind, die ja auch diese Krise jetzt mittragen in ganz, ganz großem Maß. Dass jetzt auch so neue, dass eine Umsortierung auch der Werte passiert. Und das sehe ich in den Unternehmen auch, dass wenn wir da vorher schon zum Thema Resilienz oder Applied Improv gearbeitet haben, dass die jetzt wirklich schneller durch diese Krise oder flacher durch diese Krise durchlaufen. Mhm. Ich hatte ein sehr schönes Feedback auch jetzt von einer Führungskräftetruppe, mit der wir im Januar angefangen haben. Und die meinten auch, mein Gott, wenn wir dieses erste Modul nicht gehabt hätten schon, dann weiß ich nicht, wie ich durch die Krise gekommen wäre. Aber dadurch, dass wir uns so aufgesetzt haben im Januar, unabhängig davon, dass wir ja noch nicht wussten, was auf uns zukommt, aber wir waren so vorbereitet. Mhm. Wir waren vorbereitet auf das Thema Resilienz. Wir wussten, was passiert. Wir wussten, was passiert mit dem Nervensystem. Wir konnten Stress anders einordnen. Wir konnten unsere Persönlichkeit in Bezug zum Stress anders einordnen. Und das Verständnis auch für unsere Mitarbeiter neu aufsetzen. Und das hat denen viel Ruhe gegeben oder viel mehr Ruhe gegeben durch das Programm oder beziehungsweise durch diese Umstellung dann durchzugehen. Also das war da auch nochmal sehr, sehr schön und unmittelbar zu sehen, dass es sich lohnt, auf Krisen vorzubereiten. Mhm. Ja. Und dass es nicht nur immer so eine Frage ist, wie gehen wir im akuten Zustand damit um, sondern jetzt immer wieder iterativ zu gucken, diese kleinen Auswertungsschleifen zu machen. Was haben wir bis jetzt gelernt? Was lernen wir für den nächsten Schritt? Was lernen wir für den nächsten Schritt? Ja. Und ich glaube, wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt oder wir nochmal einen haben, dann wird der anders sein, der wird anders stattfinden, der wird mit einer anderen Vorbereitung stattfinden und sicherlich auch mit einer anderen Ausprägung dann da sein.
Ja, ja. Das erinnert mich an mein Training im Improvisationstheater, wo halt viele Übungen in die Richtung gehen, dass man es sich in der Probe schwerer macht. Entweder über Ehrlichkeit, es gibt halt eine Übung, wo das Ensemble zusammenkommt und wenn wir jetzt beide im Ensemble wären, Ella, würde ich einfach spielen wie du. Und du würdest spielen wie ich. Und diese ganze Ehrlichkeit, also das, was ich als Stereotyp Ella wahrnehme, das braucht natürlich auch ein starkes Vertrauensverhältnis, das braucht man nicht am ersten Tag, aber gerade so Sachen gehen dann in Realität annehmen und gucken, wie kann ich trotzdem optimistisch sein. Und andere Sachen, die wir gemacht haben, wo dann wo das Publikum rausgeht, wenn sie gelangweilt sind oder so. Also einfach Dinge zu trainieren und dann trotzdem, wie du gesagt hast, das Nervensystem zu regulieren und vor allem auch mit der Angst umzugehen. Und ich glaube, Angst ist so ein Faktor, der es immer schwierig macht, dann überhaupt durch eine Krise kommen zu können. Angst, Panik, alles, alle Grundemotionen, die damit zusammenhängen, die dann so hochkommen, vielleicht auch Wut. Und das macht es dann überhaupt schwer, noch die Peripherie zu sehen. Und, und da finde ich auch deine Arbeit oder Resilienzarbeit insgesamt einfach so wahnsinnig wichtig. Dieses Vorbereiten darauf ist eigentlich überall gang und gäbe. Ne, außer beim Thema Resilienz auf den Unternehmen.
Ja, genau.
Also muss man schon zum Atomkraftwerk oder auf Flugzeugträger oder so gucken, die machen das zum Teil, aber ganz viele Unternehmen nicht. Ja.
Ja, ich finde das der größte Wahnsinn, dass wir im Grunde genommen im Business-Kontext ständig erwarten, dass Teams, auch im Umgang mit dem Unbekannten oder mit den ganzen Change-Prozessen, Immer so wie Sonnen. Aber ich glaube, das hängt einfach mit einem technologischen Verständnis zusammen. Dass wir Maschinen, die gebaut sind, einmal hinstellen, dann werden die eventuell nochmal abgedatet und dann funktionieren die ja. Aber dass natürlich Menschen eine andere Form von Lernen haben und einen anderen Prozess haben, wie sie iterativ durch Lernprozesse miteinander durchgehen. Und dass man das, was das Wichtigste ist, meines Erachtens auch in der ganzen Resilienzarbeit, sind Probenräume. Immer wieder Räume zu schaffen, sichere, sozial sichere, ein Safe Space zu schaffen, in dem ich erstmal mich mit diesem ganzen Wahnsinn von Unvorhersehen, also von unvorhergesehenen Momenten, von diesen scharfen Kommunikationssituationen, die du gerade auch beschrieben hast. Ne? Das geht nur, wenn das Vertrauen da ist, wenn mein Nervensystem gelernt hat, wie ich erstmal soziale eine Connectivität herstellt, auf der ich auf sicherem sozialen Boden arbeiten kann. Und das muss das Team erstmal üben und trainieren. Ja. Und das macht man am besten in einem sicheren Raum.
Ja, ja. Da ist auch das Thema psychologische Sicherheit halt so groß. Das finde ich halt auch eine sehr schöne Schnittstelle dazu. Ja. Und ja, und da finde ich auch, ist der kulturelle Kontext so interessant. Einen der ersten Resilienzkurse, den ich gemacht habe während der Krise, war in Peking. Also eigentlich wollte ich nach China fliegen und das waren dann halt mit Führungskräften online. Ja. Und da habe ich halt auch gemerkt, wie kulturell unterschiedlich halt damit umgegangen wird. Ne? Und da ist es halt ein sehr großer Verlass auf die Hierarchie, auf die Person oben, die es irgendwie Vorgaben geben wird, strukturieren wird und dann innerhalb dieses Rahmens kann man halt noch irgendwie ein bisschen resilient sein. Aber diesen Rahmen wieder zu hinterfragen, das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Ja. Ja.
Aber das muss man natürlich machen, wenn man wirklich in das nächste Level von Selbstorganisation wollen, wirklich kräftige Teams haben wollen, die in der Lage sind, solche Situationen zu managen. Das ist absolut notwendig. Ich habe gerade vielleicht das als kleine Randanekdote, ich habe gerade Star Trek Next Generation mal wieder so reingeguckt. Ich bin ein alter Trekkie und was ich ganz spannend finde, ist, dass gerade in der Next Generation alle Themen so drin waren, die uns jetzt gerade beschäftigt. Also es geht ganz viel um Viren, die plötzlich dann da sind. Wie geht man damit um? Es wird sehr, sehr oft von der Kommandozentrale gesagt, da müssen wir jetzt improvisieren. Die nutzen auch wirklich, also das ist wirklich total interessant. Dann haben wir auch so ganz witzige Sachen wie, es gibt so eine Folge, wo es IT-Spezialisten gibt, das sind so kleine Wesen, die tauchen aber immer nur zu zweit auf und die können nur arbeiten, indem sie sozusagen als eine Person agieren und was die dann machen ist miteinander, wenn die sprechen, die haben immer dieses Wort-für-Wort-Prinzip. Das ist so lustig, da hätte ich schon wieder echt Lust gehabt, zig Star Trek-Folgen für die nächsten Jahre rauszusuchen. Es sind so viele Parallelen gerade.
Der Sci-Fi-Film Valerian, der nicht so gut ankam im Kino, aber der visuell ganz toll ist, die haben auch daran angelehnt, so eine Figur geschaffen, die halt immer Informationen weitergibt. Es sind drei kleine Figuren und die sprechen halt auch immer Wort für Wort, wo dann die Hirne verschmelzt. Und das gibt es ja auch. Also wir haben das aus der Wissenschaft gefunden. Celia Harris hat es, glaube ich, hieß sie. Also eine australische Wissenschaftlerin hat Paare in ein Labor in ihr Labor reingenommen und zwar Paare, die schon lange zusammenleben, also mindestens 10 Jahre bis zu 50 Jahre und hat sie gefragt nach dem letzten Urlaub, getrennt voneinander etc. Und sie hat halt rausgefunden, dass die Partner angefangen haben, die Erinnerungslücken der anderen Personen zu füllen. Und dass so ein Verschmelzen, ein kollektives Gedächtnis durchaus in der Gruppe stattfinden kann, das wurde da gezeigt. Und da glaube ich auch ganz fest dran, dass das hat ja so viel damit zu tun von ich nehme dich wahr und ich nehme dich an und obwohl du anders bist als ich, hast du ganz viel, was gut ist und was uns weiterhelfen kann. Und nur weil ich dich im Moment nicht verstehe, heißt es nicht, dass wir nicht miteinander zurechtkommen müssen. Ja.
Genau. Und das ist ja auch bei der Improvisation so wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt ein improvisierendes System habe und das gerade lernt, und wenn ich da selber als Führungskraft oder auch als Unternehmen keine Vertrauenskultur schaffe, die das trägt, dann kann ich diese so unglaublich wertvolle Ressource, die wir ja haben, die wir alle von Natur aus mitbringen, ne? mit dem ersten Moment, wo wir in der Welt sind, improvisieren wir, lernen wir, sind neugierig. Und wenn man sich das überlegt, dass das so ein Grundprinzip von, ich sag mal, auch psychologischer Nahrungsaufnahme ist, sich neugierig zu sein, zu lernen. Und dass wir uns das jetzt gerade kulturell so hart wieder erkämpfen müssen. Ja, also das sind so diese, wenn ich mir jetzt manchmal diese 30 Jahre angucke, auf die ich jetzt da zurückblicke, was für eine Journey, dass man jetzt nach 30 Jahren endlich mal ein kollektives Ereignis hat, wo das Thema Improvisation, Vertrauen und Umgang mit dem Ungewissen plötzlich wieder zu einem kollektiven Bewusstsein oder Wert wird, auf den wir uns wieder zurückbesinnen und siehe da, es funktioniert. Ja? Wenn wir den Menschen es zutrauen, wenn wir das Vertrauen haben und uns jetzt das auch wieder erlauben und ein Stück weit aus dieser industriellen, maschinengleichen Metaphern endlich mal aussteigen und uns dieses komplex-chaotische, diese zweite Hälfte des Lebens, die ja auch immer da ist und die uns ja auch so ausmacht. Ich meine, warum sind wir so gut als Menschen? Weil wir fast 98% aller Dinge ja unbewusst als Prozessor managen. Und nicht mehr nur diesen Wert auf diese 2% da oben zu legen, die ja die auch noch bewusst stattfinden, aber dieses Vertrauen wieder in diese Verkörperung auch bekommen, in diese Intuition, wie wir in Interaktionen sind, wie wir unsere Umwelt gestalten, wie wir designen. Und wir sind so verdammt gut in diesen Dingen. Und das, glaube ich, ist gerade im Moment etwas, was ich schon sehr stark spüre, auch nochmal vielleicht diesen Bogen zur Innovation. Oder da hoffe ich mir auch, dass wir mit diesem Urvertrauen wieder in besseren Kontakt kommen.
Ja, da hast du was Schönes gesagt, diese Neugier, wenn wir eine neue Welt entdecken, das vergleiche ich immer bei der Improvisation, entdecken versus ein Erfinden. Also immer wenn wir erfinden, sind wir in diesem Prozess drin, dass wir, ich pack das mit dem zusammen, also wir tinkern, wir bauen was zusammen, wir basteln was zusammen. Und das Entdecken ist ein ganz anderer Prozess, sieht aber von außen erstmal sehr ähnlich aus. Und beim Improvisieren dann erstmal ins Entdecken zu kommen und sich zu gestehen, ich greife jetzt unter meinem Stuhl, dann ist dieser kurze Moment von, ich muss jetzt etwas produzieren und hervorholen und sich zu erlauben, nicht zu wissen, was man jetzt in der Hand hält. Das ist so schwer, weil da ist dieser kurze Moment, wo der Kopf sagt, nee, ich hole jetzt irgendwas Cooles oder ich überlege mir schon vorher, bevor ich reingreife, was ich raushole. Und das finde ich, ist eine Sache, die man wunderbar lernen kann und hat wieder viel mit Vertrauen und Selbstvertrauen zu tun, natürlich.
Absolut,
auch.
Ja. Ja, und wieder mit den Proberäumen, wo wir das wieder lernen dürfen. Erstmal nichts Schlimmes passiert.
Die Rahmenbedingungen, ja, genau.
Ja. Ich setze ja auch keinen Piloten dahin und lass ihn mal so drauf losfliegen. Also ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Übersetzung wieder. Wo arbeiten Menschen und was brauchen Menschen, damit sie gut arbeiten können? Wo leben Menschen? Was brauchen Menschen, damit sie gut leben können? Also, dass wir auch das Thema resiliente Lebensumgebung immer stärker in den Vordergrund rücken müssen, jetzt auch in der Betrachtung, finde ich, wenn wir 2030 so hingucken. Da ist also wirklich mein tiefes Anliegen, dass wir mehr und mehr jetzt auch immer mal wieder drauf schauen. Wir brauchen eine entsprechende Umgebung, die es möglich macht, dass wir diese Talente auch leben können.
Ja.
Wenn es die Umgebung da immer wieder das abkappt, dann können wir noch so viel Talent mit uns bringen. Wir werden es immer nur bis zu einem kleinen Prozent haben. Und das auch zu lernen, auch im Resilienztraining, ein Stück weit sich die Umgebung immer wieder so zu schaffen, damit ich da drin erblühen kann. Und das ist auch ein Stück weit meine Verantwortung. Aber das ist natürlich auch die Verantwortung, die ich einem Team gegenüber habe oder meiner Umgebung oder meinen Kindern, meiner Familie gegenüber. Und ich hoffe, dass diese nächste Tür jetzt für uns auch aufgeht. Ja. Ich glaube, und da kommst du ja auch nochmal rein mit deinen ganzen epigenetischen Themen. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach begreifen, dass die Umwelt so unglaublich wichtig ist.
Total, ja. Und dass auch da wieder dann jeder Mensch anders reagiert. Manche von uns sind ganz stark durch bestimmte Reize in der Umwelt beeinflusst und andere gar nicht. Und da sind wir bei jedem Reiz sind wir wie eine Wippe. Manche sind halt am Rand und andere sind eher in der Mitte. Und da auch die Toleranz dann zu zeigen, dass es okay ist, dass wir da unterschiedlich sind. Das lernt man halt auch, wenn wir Improvisation erproben. Und finde ich absolut, dass dafür das oft noch nicht geschaffen ist. Und es gehört nicht nur der Raum dazu, sondern auch wieder der gefüllte Raum, also die Kultur, die Erlaubnis quasi zu entdecken wieder. Und die Unternehmen, mit denen ich dann spreche, die das umsetzen, erzielen damit fantastische Erfolge. Und das ist sowas Kleines wie, wir machen jetzt mal ein Meeting und es ist aber gleichzeitig ein Spiel und hier ist die Erlaubnis. Ich werde einem von euch eine Karte geben und der spielt Devil's Advocate. Also der ist einfach grundsätzlich dagegen, es sei denn, die Leute schwingen um zu seiner Ego-Idee und so. Und diese kleinen Sachen dann zu wissen, die bringt Leute wieder ins Entdecken. Und Das ist eine Kleinigkeit, die schon viel bewirken kann. Ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft.
Ja, vor allem
gerade in Deutschland. Ja.
Vor allem, wenn es darum geht, auch ein bisschen wieder innovatives Potenzial zu schöpfen. Mhm. Wir müssen ja auch wirklich immer wieder gucken, was ist Innovation auch im Sinne von kontinuierliche Verbesserung dessen, was schon da ist? Oder wollen wir wirklich ein bisschen revolutionärer auch neue Dinge, wirklich ganz krass neue Dinge entwickeln, wo wir noch keine Support für haben? Ne? Also wir beide würden unsere Arbeit heute nicht tun oder auch dieses Feld nicht bestellen können, wenn du aus deiner Ecke, wenn ich aus meiner Ecke in 90er Jahren nicht bereit gewesen wäre, ein hohes Risiko einzugehen, etwas zu tun, wofür ich weder gelobt werde, noch Anerkennung bekomme, noch wo mir irgendeine Masse von Menschen sagt, oh, das haben Sie aber toll gemacht, Frau Ammann. Mhm. Was machen Sie da? Sind Sie eigentlich verrückt? Ich sage, warten Sie mal ab, ich glaube daran und ich habe meine Nische, wo ich das tue. Und ich bin nie davon ausgegangen, dass die breite Masse bereit ist, diesen Dingen zu folgen. Aber es war einfach schön zu sehen über 30 Jahre, wie diese kleine Masse immer größer wurde und größer wurde. Und jetzt, jetzt hört man die Verschlagwortung an jeder Ecke. Und trotzdem muss es noch mit irgendwas Echtem gefüllt werden. Ne? Ja. Einfach so eine echte Innovation, auch im Bereich Weiterbildung oder Training, die braucht auch ihre Zeit. Und die passiert nicht nur, weil wir jetzt plötzlich Begriffe gelernt haben.
Ja,
also neues Mindset oder Embodiment oder all diese Dinge, die müssen auch erstmal wirklich von Erfahrung gefüllt werden. Und ich glaube, da haben wir in den nächsten 10 Jahren noch gut und viel zu tun.
Ja.
Und da fühle ich mich jetzt auch so nach 10 Jahren im ProLife Academy auch echt am Anfang im Grunde genommen. Also, wir haben jetzt viel vorbereitet, wir haben den Boden gelegt, wir haben die Samen gepflanzt und jetzt haben wir viele Mitstreiter, so wie dich und andere. Und jetzt macht es ja erst wieder richtig Spaß, weil wir nicht mehr alleine das Ding weiter anschieben, sondern weil wir jetzt wirklich merken, jetzt kommt so eine kritische Masse langsam zustande, jetzt kommt ein neues Selbstverständnis zustande und auf dem können wir jetzt endlich miteinander wieder in gemeinsame neue Proberäume gehen und wieder das Neue lernen und voneinander lernen, über unterschiedliche Disziplinen, Generationen und ich finde, jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend.
Ja.
Eigentlich wunderbar, oder?
Es ist wunderbar und das, was du gesagt hast, gerade hat mich an was erinnert. Oft benutzen wir Metaphern und Ideen, um Sachen zu erklären und ja, die Schlagwörter sind überall da, aber das Verständnis dafür ist nicht da. Immer noch werde ich zu Resilienztrainings engagiert, aber eigentlich suchen die Leute Stressmanagement oder größere Widerstandsfähigkeit oder Time Management oder also mit der Zeit besser um. Also einen ganz anderen Outcome, der erwartet wird. Und das hat mich wieder daran erinnert, dass jede Metapher ist auch irgendwie wieder eine Falle. Und ich glaube, Resilienz ist so ein Thema, das kann man nicht vollständig lösen, aber man kann es meistern. Also es ist immer in Bewegung, es ist ein dynamisches System und ähnlich ist halt Improvisation. Wenn man es verstanden hat, ist es keine mehr. Und das finde ich halt so schön und spannend daran. Ne? Also sich selber auch wieder daran zu erinnern, ich habe es jetzt nicht gelöst, sondern ich bin dabei, diesen Prozess mitzugehen und zu leben und einfach besser darin zu werden, das zu meistern. Ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz schönes Bild, was das ausgelöst hat.
Ja, das ist ein schöner Aspekt, Ben, dass du den da reinbringst. Das ist auch diese Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Und ich liebe auch Pauline Bostor mit ihren Ansätzen aus dem uneindeutigen Verlust, wo sie auch sagt, wir müssen heute lernen, dass diese Prozesse und Verluste, die wir auch gerade oder die Traumata, die wir erfahren, dass es für viele Dinge keine Lösungen gibt, keine fertigen Patentrezepte, keine Best Practice, sondern wir müssen als System lernen, dass wir im unklaren Zustand, in einem ungelösten Problem trotzdem orientiert und, und miteinander aber in einer klaren Beziehung sind. Und dann können wir ungelöste Aufgaben und Zielstellungen miteinander angehen. Aber wenn das nicht geklärt ist, also wir brauchen eine gute Orientierung mit uns selbst und gleichzeitig müssen wir aushalten können, dass diese Schnipsel, die wir uns immer so wünschen, Frau Ammann, legen Sie mal ein paar Tipps und Tricks dahin, dass das nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, das ist für mich immer noch der Kern von Resilienz, dieses Spannungsfeld aushalten zu können und sich gemeinschaftlich in diesen Lernprozess hineinzubegeben.
Ja. Mhm. Schön.
Ja, lieber Ben.
Freut mich, wieder mit dir geredet zu haben jetzt über diese Zeit. Ist doch länger als eine halbe Stunde geworden, aber ich...
ein bisschen länger. Aber
ein bisschen länger,
Das ist
wir haben schon viel zu diskutieren und zu reden.
Kann auch verkraften.
vielen Dank.
Ja, ich danke dir, lieber Ben. Und ich freue mich, wenn wir dann so in 2-3 Monaten wieder drauf gucken und dann wieder weiterschauen, was hat sich bis dahin getan.
Ja.
Ich wünsche dir viel, viel Erfolg. Und jetzt, ich wollte dich natürlich noch total viel fragen, auch zu deinem Resilienzprogramm. Aber wir bleiben im Gespräch.
Total.
Und wir tauschen uns da weiter aus und freue mich sehr, dass das auch für dich so spannend weitergeht und du auch die Leidenschaft, glaube ich, zum Thema nochmal wieder mit neuem Elan gerade auch so angehst. Das merkt man halt einfach auch sehr schön.
Ja, es ist halt auch ein Geschenk, jetzt die Zeit dazu zu haben und das machen zu können. Ja, ist schön.
Also,
danke, alles Gute und bis bald.
Bis bald und wir hören wieder voneinander.
Genau. Viel Erfolg. Tschüss.
Ciao.